SR Info. Bilanz am Mittag.
Bis 13 Uhr haben wir unter anderem diese Themen: Waffenwirtschaft und Weltsicht. Russland und Iran erweitern die strategische Partnerschaft. Erkundungsreise. Wie soll die Sonderregel für syrische Geflüchtete aussehen? Und Waffenruhe in Spe. Israel steht kurz vor dem Okay. Am Mikrofon ist Jochen Marmit. Herzlich willkommen.
SR Info.
Es ist eine weitere Annäherung und sie hat für Russland und den Iran auch dringliche Gründe. Denn es geht um die wichtige strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern. Der Iran unterstützt Russland beispielsweise bei dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine militärisch, hat zudem den gegenseitigen Frachtverkehr über das Kaspische Meer vervielfacht. Damit werden westliche Sanktionen umgangen. Und so findet Russland in Teheran Gehör und der iranische Präsident heute in Moskau. Er ist dort auf Staatsbesuch. Stefan Lag für das Studio Moskau.
Wenn der iranische Präsident Masoud Pezeshkian heute zu seinem ersten offiziellen Staatsbesuch in Moskau eintrifft, wird ihm der rote Teppich ausgerollt. Schon im Vorfeld war der Kreml bemüht, den Stellenwert dieses Besuches zu unterstreichen.
Ich kann bestätigen, dass die Unterzeichnung dieses Vertrags ein wichtiger Bestandteil des Besuchs von Herrn Pezeshkian sein wird. Für uns ist das ein wichtiges Ereignis, dem wir viel Aufmerksamkeit schenken.
So Kremlsprecher Peskow zu Beginn der Woche. Konkret geht es um den Vertrag über die strategische Partnerschaft zwischen Russland und dem Iran. Beide Länder arbeiten derzeit vor allem im militärischen Bereich zusammen. Der Iran liefert unter anderem Kamikaze-Drohnen an Russland, die im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden. Dazu kommt die Zusammenarbeit im Bereich der Nukleartechnologie, auch der Handel wächst. Der gegenseitige Frachtverkehr über das Kaspische Meer wurde vervielfacht, auch um die westlichen Sanktionen zu umgehen. Russlands Außenminister Lavrov versuchte Anfang der Woche in seiner großen Jahrespressekonferenz, die Partnerschaft beider Länder als in allen Bereichen konstruktiv darzustellen und bemühte dann ausgerechnet den Vergleich zu Nordkorea, das nach Erkenntnissen westlicher Geheimdienste die russische Armee mit eigenen Soldaten im Ukraine-Krieg unterstützt.
Dieser Vertrag, übrigens genauso wie unser Vertrag mit der Demokratischen Volksrepublik Nordkorea, ist gegen kein Land gerichtet. Er hat einen konstruktiven Charakter und zielt darauf ab, die Kapazitäten sowohl von Russland als auch die des Iran wie auch die unserer Freunde in unterschiedlichen Teilen der Welt zu stärken. Es geht um Kapazitäten, um die Wirtschaft besser zu entwickeln, um die Sozialfragen besser zu lösen und um die Verteidigungsfähigkeit zu sichern.
Für Politikberater Dr. Ivan Klisch vom Zentrum für Verteidigung und Sicherheit im estnischen Tallinn ist die Entwicklung der russisch-iranischen Beziehungen bemerkenswert. Sie seien zuletzt so intensiviert worden, wie es das bislang in der Geschichte nicht gegeben habe. Eine besondere Rolle spiele Irans Unterstützung im Ukraine-Krieg.
There are a lot of questions about whether Iran has...
Es gibt zwar noch viele Fragen, ob der Iran bestimmte Verteidigungssysteme an Russland geliefert hat, aber sicher ist, dass Iran Drohnen und Drohnentechnologie für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine geliefert hat. Das war wie ein Katalysator für die engere Zusammenarbeit, besonders eben dieses Drohnenprogramm.
Auch die Tatsache, dass Teheran und Moskau versuchen, ein Bollwerk gegen den amerikanischen Einfluss aufzubauen, der Kreml spricht hier gerne von der multipolaren Weltordnung, habe die Partnerschaft begünstigt.
There's very little that really unites.
Es gibt nicht viel, was Russland und Iran vereint, wenn es um Ideologie oder den Blick auf die Welt geht. Aber Fakt ist, dass beide Länder stark autoritäre und repressive Regime sind, relativ isoliert, die in den vergangenen Jahren auf antiwestliche, antiamerikanische Politik gesetzt haben.
Die Unterstützung der Houthi-Rebellen im Jemen, der Hisbollah im Libanon oder auch des mittlerweile gestürzten syrischen Machthabers Assad seien Beispiele dafür.
Wir bleiben in Russland. Dort geht der Staat inklusive der Justiz mit neuen Repressionen gegen Oppositionelle im eigenen Land vor. Ein Gericht in der Region Wladimir hat nun drei ehemalige Anwälte des verstorbenen Regierungsgegners Alexei Nawalny zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Sie waren bereits im Oktober 2023 mit der Begründung festgenommen worden, sie seien mit extremistischen Gruppen verbandelt. Auch wenn die Richterin unter den Strafanträgen der Staatsanwaltschaft geblieben ist, auch diese Urteile haben eine politische Dimension. Frank Eichmann.
Die drei Angeklagten wurden nacheinander in Handschellen in den Gitterkäfig des Gerichtssaals in der Stadt Petuschki geführt. Dann verlas die Richterin das Urteil. Vadim Kobzew wird zu 5 Jahren, 6 Monaten Lagerhaft verurteilt. Dies war die höchste der heute verhängten Strafen. Alexei Lipzer erhielt 5, Igor Segunin 3,5 Jahre Haft. Immerhin, das alles blieb unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Verurteilt wurden 3 Anwälte, die Verteidiger des vor einem Jahr gestorbenen Alexei Nawalny. Der Vorwurf, und darauf aufbauend die Urteile, Mitarbeit in einer extremistischen Organisation, konkret in der inzwischen verbotenen Antikorruptionsstiftung Nawalnys. Die 3 Anwälte sollen Botschaften Alexei Nawalnys aus dessen Haft herausgebracht haben, die dann veröffentlicht wurden. Der Prozess gegen die 3 Anwälte begann im vergangenen September, lange nach dem Tod Nawalnys. Das alles ist sehr traurig, aber wir werden weitergehen, so nach der Urteilsverkündung Verteidiger Andrei Arlov. Es wird eine Berufung geben, alles nach dem Gesetz. Anders als die Urteilsverkündung wurde der eigentliche Prozess gegen die 3 Nawalny-Anwälte hinter verschlossenen Türen geführt, weil angeblich Provokationen von Nawalny-Unterstützern zu erwarten seien. Vor der Urteilsverkündung wurden einige Journalisten und ein Besucher festgenommen, sie kamen später wieder frei. Wie ist es zu bewerten, dass Anwälte politischer Gefangener selbst vor Gericht landen? Andrei Arlov, der Anwalt von Alexei Lipzer: Meiner Meinung nach gab es diese Praxis noch nicht. Soweit ich weiß, ist dies ein Präzedenzfall, der sich auf die Institution der Anwaltschaft auswirken wird. Vielleicht ist es Zufall, aber die Urteilsverkündung gegen die 3 Nawalny-Anwälte fand exakt an dem Tag im Januar statt, an dem Alexei Nawalny vor 4 Jahren nach Russland zurückkehrte, noch am Flughafen verhaftet wurde und nie wieder in Freiheit kam. Er war zuvor in Berlin behandelt worden, fast wäre er an den Folgen eines Giftanschlags gestorben. Der wohl bekannteste Kritiker des russischen Präsidenten Putin starb im vergangenen Februar in einem Straflager hinter dem Polarkreis. Die genauen Umstände wurden nie abschließend geklärt.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag. Assad ist weg. Eine neue Regierung versucht, Syrien wieder auf die Beine zu bekommen. Dazu braucht es aber auch Menschen im Land, die aktuell in großen Teilen in aller Welt leben als Geflüchtete, auch in Deutschland. Sollen sie nun mit einer Sonderregel einmal nachschauen dürfen, wie es um ihre Häuser, Städte steht nach dem Bürgerkrieg? Die aktuelle Bundesregierung erwägt, genau das zu ermöglichen, ohne Nachteile für die Menschen. Von der Opposition kommt dagegen ein klares Nein. Christina Nagel über die sogenannte Erkundungsreise und die Diskussion darüber.
Geflüchtete, die in Deutschland Schutz gefunden haben, riskieren ihren Schutzstatus, wenn sie freiwillig, ohne triftigen Grund und ohne Abstimmung mit den Behörden in ihre Heimat reisen. Möglich sind solche Reisen nur, wenn sie, wie es im Amtsdeutsch heißt, sittlich zwingend geboten sind. Zum Beispiel im Fall des Todes eines nahen Verwandten. Jeder Fall wird dabei einzeln geprüft, die Hürden sind hoch. Was erklärt, warum der Vorstoß von Außenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser politisch so umstritten ist. Sie setzen sich nämlich für eine Sonderregelung ein. Syrische Geflüchtete sollen einmal in ihr Heimatland reisen können, ohne dass der Schutzstatus verloren geht. Es gehe darum, so formuliert es der Sprecher des Innenministeriums Maximilian Kall, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.
Es ermöglicht erst freiwillige Rückkehren nach Syrien, wenn Menschen sich auch ein Bild machen können, ob Häuser noch stehen, ob Familienangehörige zum Teil noch leben, zu denen vielleicht lange kein Kontakt mehr bestand und ob sie in ihrer Heimat wirklich sicher sind.
Ein Vorschlag, der aus Sicht der Union abenteuerlich ist, weil es, wie es der Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frey formuliert, nicht Sache der Syrerinnen und Syrer sei, zu überprüfen und festzustellen, ob es weiterhin einen Schutzgrund gebe. Für den Schutzstatus entscheidend, kritisiert FDP-Innenpolitiker Stefan Thome, sei auch nicht, ob das Haus noch stehe, sondern ob Leib, Leben, Freiheit oder Gesundheit im Herkunftsland gefährdet seien. Letzteres seien die Fragen, mit denen sich die beiden Ministerinnen beschäftigen sollten, meint sein Parteikollege Christoph Hoffmann.
Hingegen ist es ureigenste Aufgabe des Innenministeriums und des Außenministeriums zu entscheiden, ob man in Syrien leben kann, ohne bedroht zu werden als Minderheit.
Wie viele andere auch, fordert Hoffmann einen neuen Lagebericht zu Syrien. Den Vorstoß, Erkundungsreisen möglich zu machen, hält er für nicht zu Ende gedacht. Er sei zu teuer und lade zu Missbrauch ein.
Viele haben ihre Verwandtschaft lange nicht gesehen und werden diese Reise zu einem Verwandtschaftsbesuch nutzen.
Unterstützung für den Vorschlag kommt dagegen von Entwicklungsministerin Svenja Schulze, die gerade aus Syrien zurückgekommen ist. Sie findet es richtig, dass Syrerinnen und Syrer die Möglichkeit bekommen, die Lage vor Ort einmal abzutesten.
Wie soll eine syrische Familie jetzt schon eine Entscheidung über die Rückkehr treffen, wenn sie nicht einmal weiß, ob ihre Kinder dort zum Beispiel in die Schule gehen können oder ob es möglich ist, an warmes Essen heranzukommen?
Die humanitäre Lage, betonen Außenministerin Baerbock und Entwicklungsministerin Schulze, sei in weiten Teilen katastrophal. Eine sofortige Aufhebung des Schutzstatus und Abschiebung syrischer Geflüchteter, wie sie die AfD fordert, lehnt die Bundesregierung ab. Auch weil weiter unklar sei, wie es in Syrien weitergeht, betont der Sprecher des Auswärtigen Amtes Christian Wagner.
Die Lage entwickelt sich halt und wir wissen noch nicht, in welche Richtung sie sich entwickelt.
Priorität habe deshalb die Stabilisierung des Landes. Dafür ist die Bundesregierung offenkundig bereit, auch neue Wege zu gehen. Auffällig häufig ist von pragmatischen Lösungen die Rede. Dazu zählt auch jene Sonderregelung für syrische Geflüchtete, die zurzeit vom Innenministerium und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geprüft wird.
Christina Nagel über die Erkundungsreise. Weitere Meldungen des Tages jetzt hier auf SR Kultur in der SR Infobilanz am Mittag hat Katharina Döppler.
Ab heute ist die Grüne Woche in Berlin auch für Publikum geöffnet. Als einer der ersten Besucher ging Landwirtschaftsminister Özdemir über die Agrarmesse. Sie wird überschattet vom Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg. Für einen weiteren Verdachtsfall im Landkreis Barnim gibt es derweil aber Entwarnung. Özdemir sagte, Deutschland sei weiterhin nicht Maul- und Klauenseuchenfrei, aber die Tierseuche habe sich Stand heute nicht ausgebreitet. Auf der Grünen Woche werden trotzdem keine Rinder, Ziegen oder Schafe zu sehen sein. Während der 10 Messetage erwarten die Veranstalter rund 300.000 Menschen und 1.400 Aussteller aus 60 Ländern. In Hamburg haben gestern Abend mehr als 16.000 Menschen gegen einen Auftritt von AfD-Kanzlerkandidatin Weidel demonstriert. Laut Polizei war die Veranstaltung friedlich, nur ein paar wenige hätten versucht, durch die Absperrungen zum Rathaus zu kommen. Zu der Demo hatte das Hamburger Bündnis gegen Rechts aufgerufen. Die Polizei hatte eigentlich mit deutlich weniger Teilnehmern gerechnet. Die luxemburgische Bahn meldet einen neuen Fahrgastrekord. Demnach sind im vergangenen Jahr über 31 Millionen Passagiere transportiert worden. Das ist ein Zuwachs von mehr als 10% im Vergleich zum Vorjahr. Innerhalb von 20 Jahren habe sich die Zahl der Zugreisenden sogar mehr als verdoppelt. Die Strecke, die am meisten zugelegt hat, ist die von Wasserbillig nach Trier. Sie wird besonders von deutschen Pendlern genutzt. Seit März 2020 können alle öffentlichen Verkehrsmittel in Luxemburg kostenlos genutzt werden.
SR Info.
Auszug aus einem Interview. Wir schreiben das Jahr 1987. Ein ARD-Korrespondent fragt einen New Yorker Geschäftsmann: Haben Sie politische Ambitionen? Manche sagen ja sogar, Sie hätten das Zeug zum Präsidenten. Das war vor 40 Jahren. Damals sagte der Geschäftsmann: Ich habe keine politischen Ambitionen. Ich interessiere mich zwar für Politik, aber ich genieße das, was ich jetzt mache, so sehr. Ich weiß nicht, ob ich das toppen kann. Dieser Geschäftsmann wird am Montag zum zweiten Mal US-Präsident, Donald Trump. Er wird die oberste politische Stufe des US-amerikanischen Machtapparates besteigen und, da er schon sehr viel vorgeplant hat, was an diesem ersten Tag passieren soll, schauen wir uns das heute schon mal mit Nina Barth an.
Day one is gonna be action-packed.
Am ersten Tag werde viel passieren, versprach James Blair, einer von Trumps künftigen Top-Beratern im Weißen Haus, auf Fox News. Und meinte damit nicht den Trubel rund um die Vereidigung, sondern Trumps zu erwartende präsidiale Erlasse. Ganz oben auf der Liste.
On day one, I will launch the largest deportation program in American history.
Am ersten Tag seiner Präsidentschaft werde die größte Abschiebeaktion in der Geschichte der USA starten. Tom Homan, der sich maßgeblich um die geplante Massenabschiebung kümmern soll, kündigte auf Fox News an.
At the same time he signed those executive orders, we got ICE officers across the country. They're going to be hitting the streets looking for criminal illegal aliens.
Noch während Trump die Erlasse unterzeichne, würden Beamte der Grenzschutzbehörde sich überall im Land auf die Suche nach illegal Eingewanderten machen. Wie genau die Erlasse von Trump aussehen werden, ist nicht bekannt. Unklar ist auch, inwieweit Trumps härtere Gangart in der Wirtschaftspolitik schon an Tag 1 sichtbar wird, ob er, wie angekündigt, sofort höhere Zölle auf Waren aus anderen Ländern erlässt. In der Umweltpolitik sind Erlasse an Tag 1 dagegen wahrscheinlich.
We will drill, baby, drill.
Bohren, Baby, bohren. Mantraartig hat Trump das im Wahlkampf wiederholt. An Tag 1 will er dafür sorgen, dass die Ölförderung in den USA weiter ausgebaut wird. Und er hat angekündigt, Offshore-Windkraftprojekte an Tag 1 im Amt per Erlass zu blockieren. Genauso wie die Förderung von Elektroautos zu stoppen.
And I will end the electric vehicle mandate on day one.
Gut möglich, dass Trump auch gleich an Tag 1 den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen ankündigt, wie schon in seiner ersten Amtszeit. Ziemlich sicher ist, dass Trump sofort einen Pfosten in der Gesellschaftspolitik einschlagen wird. Das könnte heißen Einschränkung der Rechte für Transgender-Menschen. Ich werde an Tag 1 den Transgender-Wahnsinn stoppen, hat Trump seinen Anhängern versprochen.
With a stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy.
Trump könnte zum Beispiel ein von der Biden-Regierung eingeführtes Diskriminierungsverbot zum Schutz von Transgender-Schülern sofort einkassieren. Und dann sind da noch mögliche Begnadigungen von denen, die am 6. Januar 2021 das US-Kapitol gestürmt haben und deshalb verurteilt wurden. Schon an Tag 1 könnte Trump einige von ihnen begnadigen. Nicht alles, was ein Präsident anordnet, wird Realität. Barack Obama zum Beispiel wies in seiner ersten Woche im Amt an, das Gefängnis Guantanamo zu schließen. Es existiert immer noch. Aber Trump wird an Tag 1 damit beginnen, zumindest einen Teil seiner Wahlversprechen einzulösen. Seine Sprecherin Caroline Leavitt jedenfalls zeigte sich auf Fox News überzeugt, das amerikanische Volk werde zufrieden sein mit dem, was es von Donald Trump innerhalb weniger Minuten nach seiner Rückkehr ins Oval Office zu sehen bekommen werde.
I think the American people are going to be pleased with what they see from President Trump within mere minutes of his return to the Oval Office.
Wo wir gerade bei Härte und Human Rights sind, also Menschenrechten. In Bangkok hat heute Human Rights Watch seinen jährlichen Bericht zur Menschenrechtslage in der Welt, besonders in Südostasien, vorgestellt. In vielen Ländern gingen Regierungen hart gegen politische Gegner, Aktivisten und Journalisten vor. Und bei vielen der mehr als 70 nationalen Wahlen im vergangenen Jahr gewannen autoritäre Führer. Jennifer Johnson mit Beispielen.
Human Rights Watch zeigte sich sehr besorgt über massive Menschenrechtsverletzungen in Myanmar, die zunehmende Unterdrückung der Zivilgesellschaft in Vietnam und Kambodscha sowie die Schwächung demokratischer Institutionen in Thailand. In Myanmar fliegt das Militär in einem Bürgerkrieg zunehmend willkürliche Luftangriffe gegen die Zivilbevölkerung. Besonders besorgniserregend sei der Einsatz von verbotener Streumunition und Landminen. In Vietnam beklagt Human Rights Watch die Verhaftung und Verurteilung von Dutzenden Menschenrechts- und Umweltaktivisten. Öffentliche Prozesse sollten die Zivilgesellschaft einschüchtern. In Thailand kritisiert Human Rights Watch das Verbot der größten Oppositionspartei des Landes, die die vergangenen Wahlen gewonnen hatte. Wegen des Vorwurfs der Majestätsbeleidigung sitzen Dutzende Menschen in Thailand in Haft. Erst vor kurzem starb eine junge Aktivistin in ihrer Zelle bei einem Hungerstreik. Trotz dieser Rückschläge wird im Bericht betont, wie mutig Menschen in Südostasien weiterhin für ihre Rechte und Freiheiten kämpfen, oft unter extremen Risiken für ihr Leben. Positiv gesehen wurde auch die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Thailand als erstem Land in Südostasien.
Immer und überall erreichbar sein. So leben wir es auch unseren Kindern vor. Und wie selbstverständlich ist das Smartphone auch in der Schule mit dabei. Und wie selbstverständlich wird es dort auch für allerlei Sonstiges genutzt. Die Diskussion über Erlauben und Verbieten gehört mittlerweile auch mit zum Schulalltag. Und immer mehr Länder greifen rigoros durch. Nach Frankreich und den Niederlanden nun auch die Slowakei. Seit Anfang Januar gilt ein Handyverbot. Und zwar für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Das Verbot ist weitreichend. Lässt den einzelnen Schulen aber Spielraum. Marianne Alweis.
Auch in der Slowakei wird schon seit Jahren über den Umgang mit Handys an Schulen diskutiert. Einheitlich geregelt war das bisher nicht. Seit Anfang dieses Jahres ist das anders. Bis zur 9. Klasse sind landesweit Handys verboten. Für die ersten 3 Klassen gilt ein striktes Handyverbot. Danach kann es Ausnahmen geben, allerdings nur im Unterricht. Das gilt auch für Tablets und smarte Uhren, erklärt Bildungsminister Tomasz Drucker. Weitere Ausnahmen gelten für Kinder mit Einschränkungen, die auf elektronischen elektronische Geräte angewiesen sind. Auch schuleigene Geräte werden natürlich weiter genutzt. Wenn die Handynutzung nicht reguliert ist, dann können sich Schüler nachweislich schlechter konzentrieren und sie haben schlechtere Bildungsabschlüsse. Wir glauben, dieses Verbot wird die Aufmerksamkeit von Kindern verbessern und damit das Bildungswesen insgesamt. Das Slowakische Institut für Kinderpsychologie war an der Novellierung des Schulgesetzes beteiligt. Die größte Veränderung aus Sicht der Experten ist das Handyverbot auch in den Pausen. Denn viele Schulen hätten schon früher Regelungen gehabt, aber nur für den Unterricht. Die Psychologin Alena Kopjanjova erwartet, dass sich vor allem der Kontakt zwischen den Schülerinnen und Schülern verbessern dürfte. Forschungen zeigen uns auch, dass Kinder ein Risiko haben, handysüchtig zu werden. Das sind nicht wenige, rund 6-8%. Wir haben Richtlinien erarbeitet, um den Übergang in den Schulklassen zu erleichtern, wo es Kinder gibt, die auch im Unterricht aufs Handy geschaut haben und jetzt wurde das plötzlich verboten. Zur Umsetzung des Handyverbots gibt das Bildungsministerium in Bratislava den Schulen mehrere Möglichkeiten vor. Von einem Betretungsverbot der Schule mit Handy, was es jedoch nicht empfiehlt, bis hin zur lockersten Variante, dass die Kinder und Jugendlichen ihr Handy bei sich haben dürfen, allerdings im Flugmodus. Lehrkräfte können Handys auch jeden Morgen einsammeln und nach Schulschluss zurückgeben. Oder die Schülerinnen und Schüler geben ihre elektronischen Geräte am Eingang ab oder schließen sie in Fächer ein. Bei Verstößen dürfen Lehrerinnen und Lehrer die Geräte wegnehmen. Einzelheiten wie vorherige Verwarnungen regelt jede Schule in ihrer Schulordnung. Der Verband der Grundschulen begrüßt das, erklärt die Vorsitzende Eva Hornikova. Schulleitungen und Lehrkräfte erfahren Rückhalt, auch dadurch, dass ein Handy eingezogen werden kann. Das ist nun im Gesetz verankert. Denn bisher war die Antwort vieler Eltern, das ist unser Eigentum. Viele Schulen haben spezielle Handys, Schränke für jede Klasse bestellt. Andere sind nicht ganz so begeistert, besonders wenn sie früher schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil die Zeit fehlt, Handys einzusammeln oder immer zu kontrollieren. Der Elternverband der Slowakei war gegen ein generelles Verbot. Wir unterdrücken die Autonomie der Kinder, die Verantwortung lernen müssen, so Martin Martinkovic. Außerdem wollen viele Eltern wissen, wo sich ihre Kinder aufhalten. Und es kann zu Notsituationen kommen, wo sich Eltern und Kinder schnell in Verbindung setzen müssen. Das Bildungsministerium und die Schulen wollen weiterhin mit allen Seiten im Gespräch bleiben. Das begrüßen auch die Eltern. Viele Lehrer berichten, dass sie vor der Einführung des Verbots viel und kontrovers in ihren Klassen diskutiert hätten. Jetzt seien die meisten Schülerinnen und Schüler einverstanden.
Am Ende der SR-Info. Bilanz am Mittag schauen wir nochmal live nach Nahost, nach Israel. Zuerst war die Freude über den Geiseldeal und die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas groß. Dann folgte eine Hängepartie, ob Israel dem Abkommen zustimmen würde. Nun sind laut Premier Netanyahu auch letzte Fragen geklärt. Und so ist heute Vormittag das Sicherheitskabinett zunächst mal zusammengekommen, um darüber abzustimmen. In Tel Aviv bin ich jetzt mit unserer Kollegin Bettina Meyer verbunden. Frau Meyer, wie ist denn Stand Mittag in Israel jetzt die Situation, die Lage? Steht das okay?
Ja, also man kann ja nie sagen, dass es hier wirklich 100% schon Waffenruhe gibt, bis sie nicht eintritt. Weil es kann so viel noch passieren. Aber es sieht jetzt sehr gut aus. Also es hat bereits die Sitzung des Sicherheitskabinetts gegeben. Jetzt wurde auch die Sitzung vom Regierungskabinett angekündigt. Damit ist es klar, dass schon mal die erste Hürde genommen ist. Jetzt muss allerdings eben noch das Regierungskabinett abstimmen. Und hier gibt es Minister in diesem Kabinett der rechten Regierung von Benjamin Netanyahu, die nicht mit der Waffenruhe einverstanden sind. Es gibt auch einen Minister, Ben-Gvir, der angekündigt hat, dann aus der Regierung austreten zu wollen. Er ist allerdings mit seiner Partei nicht so stark, dass das hier das Zünglein an der Waage wäre. Es kommt darauf an, ob sich andere anschließen und dass hier vielleicht sich zu einer Regierungskrise auswächst. Aber für diesen Fall gibt es auch schon einen Plan. Und zwar hat die Opposition angekündigt, dann in diesem Fall Netanyahu zu unterstützen. Ausnahmsweise, damit eben dieser Deal wirklich in trockenen Tüchern ist. Dann wird noch der oberste Gerichtshof angehört. Das ist eine Formalie, aber es muss passieren. Und wenn man das alles so durchrechnet, dann kommt man eben auf den Sonntag, wo ja die Waffenruhe in Kraft treten soll. Und wir rechnen damit, dass erste Geiseln Sonntagnacht beziehungsweise am Montag freikommen können.
In dieser ersten Phase war ja schon verlautbart worden, sollen insgesamt 33 Geiseln freikommen. Auch eine konkrete Zahl wurde genannt. Im Gegenzug dann hunderte palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Kann man das denn nun so eigentlich noch gar nicht bestätigen?
Also das ist der Plan. Doch, dieser Plan ist ja unterzeichnet. Das heißt also, darauf haben sich die Unterhändler geeinigt. Das wurde heute Nacht unterschrieben. Natürlich ist das das Vorgehen. Das ist also die Blaupause, über die aber jetzt, wie ich schon erklärt habe, abgestimmt werden muss. Aber das wäre dann so, wie es passieren würde. Also es würden 33 Geiseln zunächst mal in den ersten 42 Tagen sukzessive freigelassen. Dafür eben etwa 1000 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden, darunter Straftäter mit lebenslangen Haftstrafen. Und dann ist nicht ganz klar nach diesen 42 Tagen, wie es weitergeht. Es wird also in dieser Zeit auch verhandelt weiter. Und wichtig ist noch, es gibt ja insgesamt 98 Menschen, die in der Gewalt der Hamas sind. Was ist mit dem Rest der Geiseln und wer davon lebt, das weiß man auch nicht. Also es werden dramatische Stunden, Wochen, Tage werden, wo viele Angehörige, die sich auch natürlich erhoffen, dass ihre Lieben wiederkommen, dass sie leben, wo es für einige auch sehr große Schicksalsschläge geben wird, weil eben nicht alle Geiseln mehr leben, das weiß man sicher.
Nun ist es so, dass die Kritik, Sie haben es schon erwähnt, auch politisch, aber auch in der Gesellschaft nach wie vor anhält an diesem Deal. Mit den Widerständen, die jetzt für die Vertragsunterzeichnung aus dem Weg geräumt worden sind, wird diese Kritik nun weniger werden? Wie schätzen Sie das ein?
Die Kritik ist bisher nicht abgeebbt. Also die Familien der Geiseln haben es gibt verschiedene Meinungen, aber die einen meinen, dass man nur mit militärischer Gewalt die Hamas besiegen kann und die Geiseln befreien kann. Aber es gibt auch die, die eben für die Waffenruhe gekämpft haben und für eine Verhandlungslösung sind, für Frieden. Aber beide haben eigentlich die Kritik, dass in diesem Deal nicht alle 98 Geiseln eingeschlossen wurden und dass alle freikommen müssen. Denn die Gefahr ist ziemlich groß, dass die Hamas Geiseln zurückbehält als Faustpfand, auch vielleicht nicht enthüllt, welches Schicksal manche haben, auch nicht klärt, ob welche leben oder sterben. Und das als Verhandlungsposition auch als Druckmittel benutzt wird, als psychologische Kriegsführung weiterhin, um hier sozusagen diesen Krieg weiterzumachen, aber auch Bedingungen stellen zu können und zu verhindern, dass das israelische Militär das Kriegsziel umsetzt, die Hamas komplett zu zerstören.
Spannende Stunden und Wochen stehen da bevor. Die aktuelle Lage in Israel rund um die Waffenruhe für Gaza. Live hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag war das Bettina Meyer aus Tel Aviv. Bleibt noch der Blick aufs Wetter heute Nachmittag. Meist neblig trüb, nur stellenweise sonnig. Die Höchstwerte bei 1 bis 5 Grad. Soweit an dieser Stelle. Jetzt noch die Auslandspresse. Tschüss, sagt Jochen Marmit.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Die internationale Presse berichtet erneut über das ausgehandelte Abkommen zur Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Über das Papier soll heute, statt wie ursprünglich gestern, final innerhalb der israelischen Regierung abgestimmt werden. Die niederländische Zeitung De Volkskrant kommentiert kritisch die Position Israels. Die Hamas mag militärisch dezimiert worden sein, aber der palästinensische Widerstand ist nicht gebrochen und neue Generationen werden sich mit noch größerem Groll gegen die israelische Besatzung wenden und ihr Recht auf eine unabhängige Existenz einfordern. Israel mag den schrecklichen Terrorakt vom 7. Oktober gerecht haben, aber die Art und Weise, in der es dies tat, war so unverhältnismäßig, dass es seinen Kredit bei der internationalen Gemeinschaft weitgehend verspielt hat. Die Neue Züricher Zeitung sieht die Zerschlagung der Hamas nach wie vor als legitimes Ziel Israels an. Auch wenn die Terrororganisation militärisch extrem geschwächt ist, hat sie nach wie vor das Sagen im Gazastreifen. Wird keine echte Alternative zur Herrschaft der Islamisten gefunden, wird das auch so bleiben. Doch wer sollte an ihrer Stelle die Kontrolle übernehmen? Die korrupte palästinensische Autonomiebehörde, der Wunschkandidat der Biden-Regierung, die es bis heute nicht geschafft hat, das Massaker vom 7. Oktober 2023 unmissverständlich zu verurteilen? Die Golfmonarchien, die nur dann helfen wollen, wenn gleichzeitig ein palästinensischer Staat entsteht? So oder so wird die Hamas keine Gelegenheit auslassen, eine alternative Nachkriegsordnung zu sabotieren. Die Vorzeichen stehen schlecht. La Vanguardia aus Spanien kommentiert die Rolle des designierten US-Präsidenten Trump im Hinblick auf das Abkommen. Es ist kein Zufall, dass dieses Abkommen nur wenige Tage vor dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident erzielt wurde. Die Waffenruhe ähnelt stark dem Vorschlag, den Biden im vergangenen Mai gemacht und Netanyahu abgelehnt hatte. Was Biden in 8 Monaten nicht erreichte, hat Trump in wenigen Tagen geschafft. Das Ergebnis zeigt den Einfluss, den Trump auf den israelischen Ministerpräsidenten ausübt, sowie auch seine Fähigkeit, Netanyahu Bedingungen aufzuzwingen. Das wird entscheidend sein, damit Israel die Bedingungen der Waffenruhe einhält. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Emily Seidel.